Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Hilflos, wie sich im Online-Zeitalter noch Privatheit herstellen lässt. Strukturlos, mit technischer Hilfe sollen private Schutzzonen aufgebaut werden. Graubereich, das Darknet zwischen Kriminalitätszone und notwendigem Freiraum im Netz. Prozessorcheck, Seitenkanalangriffe sollen systematisch verhindert werden. Und das digitale Logbuch. Worum? Dein Name sei Job.
Es gibt internationale Vorschriften. Ich bin zuversichtlich, dass es weiterhin viele internationale Aktivitäten geben wird und viele internationale Vorschriften, unabhängig davon, ob diese Vorschriften funktionieren oder nicht. Das ist nämlich eine ganz andere Frage.
Diese ganz anderen Fragen, die warf Professor Colin Bennett, Politikwissenschaftler an der Universität von Victoria in Kanada, auf der Konferenz über Online-Privatheit auf, die am Donnerstag und Freitag an der Universität Hohenheim in Stuttgart stattfand. Hatten die Wissenschaftler denn konkrete Vorschläge, wie wir Privatheit in Zukunft absichern können, Peter Welchering?
Es wurde schon ziemlich konkret auf der Tagung. Auf dieser Hohenheimer Tagung wurde sogar ein ganzer Strauß von Maßnahmen diskutiert. Aber dabei wurde eben auch deutlich, dass Datenschutzgesetze allein eben nicht ausreichen. Und auch technische Maßnahmen allein, die reichen auch nicht aus. Wir brauchen darüber hinaus starke zivilgesellschaftliche Kräfte, die dann beispielsweise für die Privatsphäre der Menschen kämpfen. Und wir brauchen auch ein Problembewusstsein bei den Plattformanbietern. Wenn man sich da allerdings die großen Datenkonzerne anschaut, also Facebook, Google und Co., dann ist genau dieses Problembewusstsein bei diesen Internetkonzernen eigentlich überhaupt nicht ausgeprägt. Im Gegenteil, die haben ja ein völlig entgegengesetztes Geschäftsmodell. Und da muss eben politischer Druck her. Den aber wollen weder die Europäische Kommission in Brüssel, noch der Deutsche Bundestag, noch die meisten Regierungschefs zumindest in Europa ausüben. Und mit der Datenschutzgrundverordnung, da haben wir ja nun mal ein exzellentes gesetzliches Instrument geschaffen, um Privatheit in Europa durchzusetzen. Und andere Länder werden das auch teilweise anwenden. Allerdings muss dieses Instrument dann auch politisch durchgesetzt werden, damit seine Anwendung auch wirklich Konsequenzen hat. Und da gilt mal wieder der alte Spruch, Gesetze müssen nun mal mit Leben gefüllt werden.
Nicht nur um die Frage, wie Datenschutzbestimmungen mit Leben gefüllt werden können, damit sie tatsächlich dann Wirkung zeigen, ging es auf der Hohenheimer Tagung, sondern auch um technische und kommunikationswissenschaftliche Aspekte.
We cannot just address this issue through law.
Wir können dieses Problem nicht nur gesetzlich angehen. Wir brauchen auch technisches Design für Privatsphäre. Wir brauchen auch eine angemessene Selbstregulierung durch Organisationen. Wir brauchen prominente Anwälte der Zivilgesellschaft, die die Bürger über ihre Rechte aufklären können. Und wir brauchen auch internationale Abkommen. Es ist nicht die eine Lösung. Es ist eine Vielzahl von verschiedenen Instrumenten, die verwendet werden müssen, um dieses Problem anzugehen.
Das gab Colin Bennett gewissermaßen als Motto vor. Doch eine solche Vielzahl von verschiedenen Instrumenten, um Privatheit zu stärken, erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit. Schon allein die technische Entwicklung erzwingt das, meint Sabine Trepte, Professorin für Medienpsychologie an der Universität Hohenheim.
Ich kann mir vorstellen, dass ein Grund ist, dass Technik generell mehr usable geworden ist. Wenn Sie überlegen, für was wir früher alles Administratoren brauchten und technischen Support und wie wenig das heute erforderlich ist, wie viel ich mir zu Hause aufbauen kann und etablieren kann, ohne irgendwann oder irgendwie mit jemandem mal gesprochen zu haben, der sich damit auskennt, dann bedeutet das ja, dass die Techniker, die Informatiker immer mehr verstehen müssen, was die User wollen, um diesen hohen Standard aufrechtzuerhalten. Und da kommen natürlich dann die Kommunikationswissenschaftler ins Spiel, die sagen, ja, so denken Menschen, so fühlen Menschen und das ist das Verhalten, was sie zeigen, wenn sie die Angebote nutzen.
Das setzt eine Menge empirischer Arbeit voraus.
Wir fangen oft an mit qualitativen Studien, einfach um zu verstehen, was die User umtreibt und was wir möglicherweise vergessen. Wir arbeiten aber auch viel mit quantitativen Studien, zum Beispiel mit einer Längsschnittstudie über 6 Jahre, wo wir begleiten wollen, was treibt Menschen um im Hinblick auf Privatheit, im Hinblick auf ihr Anspruch an Sicherheit und wie sie umgehen mit ihren Daten.
Aus solchen empirischen Bestandsaufnahmen zu den Ansprüchen an Privatheit und den Umgang mit den eigenen Daten und den Daten fremder Menschen entstehen dann detaillierte Analysen. Ein solches Analyseergebnis hat Woodrow Herzog, Rechtsprofessor und Computerwissenschaftler an der Northeastern University in Boston, vorgetragen.
Kontrolle ist doch eine Illusion, weil Unternehmen die Entscheidungen, die wir treffen, diktieren. Wir können nur aus wenigen Optionen auswählen und es kann sehr schwierig sein, diese Entscheidung zu treffen. Das alles ist eine Illusion, denn wir werden so oft gefragt, dass wir schlicht überwältigt sind. Das ist wie bei einem Kind, das um ein Eis bittet. Irgendwann können wir diese Bettelei nicht mehr hören und wir geben nach und sagen ja. Auf diese Weise können Unternehmen den Kontext, in dem wir Entscheidungen treffen, manipulieren, um zu einem Ja zu gelangen.
Die Datenschutzbehörden müssen daraus Konsequenzen ziehen, fordert Woodrow Herzog.
Mein Argument ist, dass die Aufsichtsbehörden sensibler für den Kontext sein müssen, in dem wir diese Entscheidungen treffen müssen. Es reicht also nicht aus, nur die Zustimmung zu fordern, sondern die Zustimmung muss in einem Kontext erfolgen, in dem wir nicht manipuliert werden, wo wir nicht überwältigt werden und in dem wir wirklich ein Gefühl für die Entscheidungen haben, die wir treffen.
Mit anderen Worten, mit einem Button samt schnellen Klick für die Einverständniserklärung, dass meine Daten von Plattformbetreiber weiterverarbeitet, zu Profilen verdichtet werden und Ähnliches, damit soll es nicht mehr getan sein. Das gehörte ja auch mal zu den politischen Programmen der kritischen Informatiker, wie zum Beispiel Privacy by Design. Werden die wieder wichtiger, Peter?
Ja, die werden zumindest weiterentwickelt. Man besinnt sich darauf zurück. Ob Privacy by Design dann Wirkung zeigt, das hängt aber ganz wesentlich davon ab, wie ernst eben solche Forderungen von Google, Facebook und Co. genommen werden und ob die eben überhaupt bereit sind, sich damit zu beschäftigen, das umzusetzen. Und da sieht's ziemlich schlecht aus. Die großen Internetkonzerne schätzen die Privatheit ihrer Nutzer eben nicht allzu sehr. Das hat auch Gründe, denn Privatheit erschwert natürlich das Geschäftsmodell von Google und Co. Und da die eben ein sehr aufwendiges Lobbying betreiben in Brüssel, in Paris, in Berlin, da nutzt dann eben auch eine Datenschutzgrundverordnung nur sehr, sehr bedingt. Denn mit einer Einverständniserklärung ist auch trotz Datenschutzgrundverordnung immer noch sehr viel machbar für die Konzerne. Und deshalb bekämpfen Facebook und andere natürlich auch solche Forderungen, wie zum Beispiel die nach der Kontextualisierung im Rahmen von Privacy by Design.
Und wie sieht es mit der Zivilgesellschaft aus? Die haben ja ihren Kampf um Privatheit beachtlich verstärkt in Europa wie in den USA.
Ja, das Problem dabei liegt aber in der mangelnden Förderung und in der oftmals finanziell ziemlich geringen Ausstattung genau dieser zivilgesellschaftlicher Gruppen. So wurde in Hohenheim etwa das Prinzip Privacy by Obscurity diskutiert. Das ist ein sehr mächtiges Prinzip. Aber um hier entsprechende Anwendungen zu schaffen, braucht es eben gut aufgestellte zivilgesellschaftliche Gruppen, die das Ganze dann auch in Anwendungen bringen.
Gut, aber von Security by Obscurity haben wir uns ja gerade verabschiedet. Wie soll denn da Privatheit durch Verdunklung überhaupt funktionieren?
Also das geht nach dem Prinzip der Nadel im Heuhaufen. Damit die nicht schnell gefunden werden kann, muss es eben möglichst viele und möglichst große Heuhaufen geben. Angewandt etwa aufs Tracking würde das beispielsweise dann bedeuten, ein Plugin sorgt dafür, dass mein Browser Zehntausende von Seiten am Abend noch irgendwie ansurft und dann hat er so viele Tracking-Daten ohne Bedeutung produziert, dass aus der Gesamtheit meiner Tracking-Daten nicht mehr so einfach wie bisher auf meine Interessen geschlossen werden kann. Die können dann nicht mehr analysiert werden. Und darüber hinaus müssen wir bei allen Techniken, die neu entwickelt werden, dann eben stets daran denken, beseitigt diese neue Technik vielleicht diese Obscurity, in der ich lebe. Also ich weiß zum Beispiel nicht mehr, neben wem ich gestern in der S-Bahn saß. Das ist Obscurity. Aber eine in die Brille integrierte Gesichtserkennung mit Speicherfunktion, die würde diese Obscurity beseitigen. Ich könnte ja aufrufen, ich könnte mir im Nachhinein anschauen, wer hat denn da gestern neben mir in der S-Bahn gesessen.
Aber von diesem Prinzip der Obscurity, da scheinen ja Google und Co. auch nicht begeistert zu sein.
Nein, natürlich nicht. Das schränkt ja den Handel mit Profildaten massiv ein. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass eben zivilgesellschaftliche Gruppen sich hier engagieren. Allein der Privacy-Stick von Digital Courage etwa, der hat bei nicht wenigen Facebook-Managern zu ganz massivem Unwohlsein geführt. Und solche Initiativen und solche Anwendungen, die sind eben enorm wichtig, damit Privatheit im Netz weiterhin möglich ist. Die Diskussion etwa um die Klarnamenpflicht samt Anmeldezwang für bestimmte Netzdienste, die gerade geführt wird, die zeigt aber auch, dass genau diese Zivilgesellschaft es sehr schwer hat. Sie steht nämlich einer ziemlich unheiligen Allianz gegenüber. Das sind Sicherheitspolitiker auf der einen Seite, die Privatheit aus teilweise ziemlich schräg gedachten sicherheitspolitischen Voraussetzungen heraus einschränken wollen. Und da sind dann plötzlich mit denen auf einer Linie die großen Datenkonzerne, die Privatheit nicht mögen, weil das eben ihr Geschäft mit den Daten einschränkt. Und da liegt dann die eigentliche Gefahr.
Über die Zukunft der Privatheit im Netz berichtete Peter Welchering. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Anfang Mai gelang den Behörden ein echter Coup im sogenannten Darknet. Ermittler in den USA und in Europa hoben einen der größten kriminellen Online-Marktplätze für Drogen und andere illegale Waren aus. Auf der Online-Plattform Wall Street Market wurden neben Rauschgift unter anderem auch ausgespähte Daten, gefälschte Dokumente und Schadsoftware gehandelt. Ein riesiger Erfolg, und in dessen Folge wurden die Rufe nach einem generellen Verbot des Darknets immer lauter. Doch in Politik und Wissenschaft gibt es auch Bedenken dagegen. Carina Frohn berichtet.
Ursprünglich stand das Internet für Freiheit, schwärmt Victoria Wang von der University of Portsmouth.
Aber heutzutage ist das Internet der am stärksten regulierte Platz im Leben. Es gibt nicht nur internationale Gesetze, sondern nationale Gesetze. Verschiedene Unternehmen haben ihre eigenen Regeln. Man hat verschiedene Suchmaschinen mit ihren spezifischen Algorithmen. Das mögen die Leute nicht.
Zufluchtsort sei deshalb das Darknet, meint die Kriminologin. Bestätigt fühlt sie sich durch ihre Studie. Mit Fragebögen in Foren und sozialen Netzwerken im Darknet hat sie bewusst nach Aussagen zu alternativen Nutzungen gesucht. Fernab von den Marktplätzen für Waffen, Drogenhandel und Kinderpornografie. Diese Vielschichtigkeit des anonymen Netzwerkes interessiert auch Martin Steinebach. Er ist Experte für IT-Sicherheit am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Dort erforscht er das Darknet im Projekt Panda, gefördert von der Bundesregierung. Steinebach will das Schwarz-Weiß-Denken in Sachen Darknet beenden.
Dass man zumindest mal weg von so einem ganz harten Pauschalisieren kommt. Das Darknet als sich ist Dual Use, aber dieser oder jener Mechanismus, der führt eigentlich eher dazu, dass hiermit etwas Illegales gemacht wird. Und dieser Mechanismus führt dazu, dass positive Dinge realisiert werden können.
Panda möchte zum Beispiel wissen, welche Auswirkungen es hat, dass das Darknet nur über bestimmte Browser zu erreichen ist und dass anonyme Zahlungsmittel verwendet werden. Es geht darum, die Chancen und Risiken des Darknets zu erkennen. Ein Unterfangen, das nicht ganz einfach ist. Zwar ließen sich einzelne Marktplätze recht einfach betrachten, die sehen ähnlich aus wie eBay und lassen sich auch automatisch nach Informationen durchforsten. Doch das Darknet setzt sich aus Tausenden von Servern mit Tausenden Marktplätzen zusammen, die überall auf der Welt verteilt sind. Genau darin liegt auch die Herausforderung, nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Behörden.
Den Drogenhandel auf der Straße kann ich auch ressourcenmäßig nicht vollständig verfolgen. Und das Zweite ist, dass die Ermittlungen einfach erschwert werden, ja, durch die Nutzung des Darknets, weil es einfach deutlich schwerer ist, die Identität von Leuten zu ermitteln, deren IP-Adresse im Darknet verschleiert ist.
Rechtswissenschaftler Christian Rückert ist dennoch überzeugt, dass die Polizei einen guten Job macht. Das zeige beispielsweise der Fall der Kinderpornografie-Plattform Elysium. Die Betreiber sind 2017 aufgeflogen und wurden in diesem Jahr zu bis zu 10 Jahre Haft verurteilt. Allerdings hält der Forscher von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg nichts vom sogenannten Darknet-Gesetz. Es wurde im März diesen Jahres vom Bundesrat auf den Weg gebracht. Internetbasierte Leistungen zur Ermöglichung von Straftaten sollen damit verboten werden. Denn bislang ist es so, dass Plattformen für die Inhalte von anderen Nutzern nicht haften.
Wenn ich das jetzt aber in der Praxis den Zweck einer Plattform zur Straftatbegehung dadurch bestimme, wie die Plattformbetreiber mit illegalen Inhalten umgehen, bedeutet das, wenn der nicht ständig Ermittlungsverfahren gegen sich laufen haben will, muss er tatsächlich aktiv nach illegalen Inhalten fahnden.
Zudem sei das Gesetz so weit gefasst, dass es damit einfach werde, jegliche Plattformbetreiber unter Verdacht zu stellen. Auch das Darknet zu verbieten, finden die drei Experten nicht sinnvoll. Kriminologin Victoria Wang verweist dabei auf China. Für sie ein Negativvorbild.
Die Cyberkriminalität nimmt so rasant zu. Sie hat bereits große Teile der traditionellen Kriminalität verdrängt. Dieses Land gibt so viel aus, um Cyberkriminalität zu verhindern. Sie haben sogar eine Cyberpolizei. Das beweist, dass es nicht funktioniert.
Kriminalitätszone oder notwendiger Online-Freiraum, über die Darknet-Diskussion berichtete Carina Frohn. Zwei Sicherheitslücken machten im Sommer 2017 weltweit Karriere, Meltdown und Spectre. Das Besondere an den Bugs, es handelte sich nicht um klassische Softwarefehler, die man für Angriffe nutzen konnte, sondern um ganz spezifische Hardwareprobleme. Die hochgezüchteten Prozessoren für PCs und Server erreichen nämlich einen Teil ihrer extremen Leistung dadurch, dass sie einzelne Rechenschritte außer der Reihe abarbeiten können und so die Prozessorkerne immer optimal auslasten. Das allerdings öffnet Seitenkanalangriffen Tür und Tor. Bei einer Seitenkanalattacke analysiert ein Angreifer die Veränderungen des Gesamtsystems durch das Nutzprogramm, etwa Änderungen im Cache oder im Arbeitsspeicher, um damit an Geheimnisse zu gelangen. Nun hat ein internationales Forscherteam herausgefunden, dass nicht nur die hochgezüchteten PC-Prozessoren mit Außer-der-Reihe-Instruktionen gefährdet sind. Darüber sprach ich mit einem der beteiligten Wissenschaftler, nämlich Professor Wolfgang Kunz von der TU Kaiserslautern.
Also es betrifft Prozessoren, wie sie im Bereich der eingebetteten Systeme weit verbreitet sind, also im Automobilbereich, Internet of Things, Industrie 4.0 und so weiter. Dort kommen ja gerade häufig nicht die High-End-Prozessoren zum Einsatz, sondern relativ einfache Prozessoren, etwa aus Kostengründen oder weil die einfachen Prozessoren weniger Energie verbrauchen. Und für diese Klasse von Prozessoren haben wir jetzt exemplarisch anhand eines Open-Source-Prozessors auf RISC-V-Architekturbasis einen neuen Angriff gezeigt, den wir Ork-Angriff genannt haben. Ork, also in Anlehnung an die Orks bei der Herr der Ringe. Ja, und ob nun ein solcher Angriff für ein konkretes kommerzielles Produkt existiert und wie genau er aussieht, das hängt jetzt bei Ork tatsächlich von scheinbar unwichtigen Details der Implementierung ab. Es kann also schon reichen, wenn ein Hardwareentwickler an irgendeiner Stelle einen Puffer einfügt oder auch diesen Puffer wieder entfernt. Solche alltäglichen Entwurfsentscheidungen können dann schon zu Sicherheitslücken führen. Und deswegen können wir jetzt auch nicht so genau sagen, welche kommerziellen Produkte betroffen sind. Dazu müssten wir den Quellcode dieser Produkte analysieren. Und der ist natürlich ein streng gehütetes geistiges Eigentum der jeweiligen Chiphersteller. Wir haben das deshalb anhand eines Open-Source-Prozessors gemacht. Jetzt müssten also die kommerziellen Chiphersteller, die müssen jetzt mit Methoden, wie wir sie vorgeschlagen haben, prüfen, ob für ihre Produkte eventuell Gefahr besteht.
Können Sie trotzdem noch mal versuchen zu beschreiben, welches Sicherheitsrisiko bei diesen Ork-Angriffen besteht?
Also im Prinzip ist die Gefahr genau die gleiche wie bei Spectre und Meltdown. Das heißt, ein User-Prozess kann durch einen Seitenkanal, den er selbstständig aufbaut, vertrauliche Daten im System stehlen. Und damit kann man sich sozusagen Zugang eigentlich zu nahezu allem im System verschaffen. Wie gesagt, bei Ork ist das ein bisschen schwieriger, weil das nicht so generisch ist wie bei Spectre und Meltdown, aber eben durchaus möglich. Und dann ist es umgekehrt auch so, dass man natürlich ein solches Szenario, wie wir es beschrieben haben, auch dazu nutzen könnte, um in Prozessoren, etwa gerade in Open-Source-Projekten, eine Hintertür, eine Backdoor einzubauen, durch die man dann zu beliebiger Zeit einen entsprechenden Angriff starten könnte. Und diese Backdoor, die wäre im Unterschied zu den Trojanern völlig unverdächtig, selbst wenn man direkt drauf schaut. Man kann es allerdings mit Methoden nachweisen, wie wir sie vorgeschlagen haben.
Wenn diese Gefahr eines Ork-Angriffes besteht, dann nutzt es ja nichts, an der eigentlichen Software nachzubessern, weil ja das Potenzial der Gefahr einfach da ist, sondern man muss tatsächlich auf die Hardware oder zumindest auf den Microcode gehen. Kann man denn diese Gefahr formal nachweisen, dass sie bei einem bestimmten Prozessor besteht?
Genau, das ist eigentlich das Ziel unserer Arbeit. Wir arbeiten in Kaiserslautern und in Stanford an sogenannten formalen Methoden. Das sind Methoden, die mit mathematischer Genauigkeit und mit der Vollständigkeit eines mathematischen Beweises den Quellcode der Hardwarebeschreibung analysieren. Und die Grundidee dieses Verfahrens besteht nun darin, zu prüfen, ob vertrauliche Daten irgendeinen Effekt oder auch nur Nebeneffekt auf den Ablauf eines beliebigen Programms haben, das selbst keinen Zugriff auf vertrauliche Daten besitzt. Das heißt also, im mathematischen Sinne beweisen wir die Eindeutigkeit des Programmablaufs und zeigen dadurch, dass eben das Programm keinen Footprint in der Mikroarchitektur hinterlässt und deswegen auch keine Information über einen Seitenkanal fließen kann.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann man den formalen Nachweis, den Sie entwickeln, dann aber auch gezielt im Hardware-Design oder bei der Entwicklung des Microcodes für einen Prozessor anwenden, um zu überprüfen, ob das Design safe ist.
Genau, das ist jetzt unser nächster Schritt. Anstatt nun immer wieder diesen Zyklus zu durchlaufen, Sicherheitslücke, Patch, dann wieder Sicherheitslücke, wieder ein Patch, wollen wir also einen systematischen Ansatz entwickeln und auch ein entsprechendes Tool, was ein Hardwareentwickler bereits zur Entwurfszeit dazu verwenden kann, um diese Sicherheitslücken zu erkennen und auch zu schließen. Und der Vorteil unseres formalen Verfahrens besteht ja darin, dass es wirklich alle Konstellationen der Mikroarchitektur durchforstet und somit dann auch genau diejenigen berechnen kann, in denen Seitenkanalinformation möglicherweise fließt. So haben wir ja auch diesen Org-Angriff entdeckt. Wir wollten ja eigentlich zeigen, dass die einfachen Prozessoren sicher sind und waren deswegen auch überrascht, als wir dann diese Möglichkeit doch entdeckt haben. Und wenn ich das dann gefunden habe, wenn ich also genau weiß, für welche Konstellationen Seitenkanalinformation fließt, dann kann ich natürlich gezielt für diese Konstellation Maßnahmen ergreifen und diese Sicherheitslücke schließen, ohne dabei die Rechenleistung in den vielen anderen Konstellationen des Rechners zu beeinträchtigen.
Das ist jetzt noch im Forschungsstadium. Wie weit ist es entfernt von der Umsetzung bei den Prozessorentwicklern?
Also das Tool, was wir entwickelt haben, das funktioniert bereits für Prozessoren mittlerer Größe. Und es gibt auch durchaus Interesse seitens verschiedener Firmen, die sowas verwenden wollen.
Das war Professor Wolfgang Kunz von der Technischen Universität in Kaiserslautern über Seitenkanalangriffe und wie man sie beim Prozessordesign schon verhindern kann.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 27347.
Den Hund von Würmern zu befreien, war einfach. Ich gab ihm eine Wurmkurpaste, auf zwei dicke Scheiben Fleischwurst geschmiert. Gierig schlang der Hund sie hinab, hatte das Mittel intus und wurde die Würmer los. Elektronische Parasiten sind hartnäckiger. Wenn ich meinem Rechner eine geimpfte Scheibe Salami anböte, sähe das zwar lustig aus und er würde mich, wenn er könnte, auch auslachen, aber die Würmer hätte er immer noch. Würmer sind lästig. Man hat sie nicht bestellt, trotzdem sind sie da und haben Tarnnamen, mit denen ich nichts anfangen will. I love you hieß einer, so big ass ein anderer. Das jüngste zugelaufene Haustier heißt Sasser. Das klingt nach ich werd blasser, heule Rotz und Wasser. Mancher denkt an tausend Sasser, andere assoziieren Yasser Arafat. Wenn ich schon unerwünschten Besuch bekommen muss, möchte ich wenigstens mit ihm spielen. Ich kann dem Wurm doch Namen geben, die mir besser gefallen. Job zum Beispiel ist ein wunderbarer Name für einen Wurm. So will ich ihn begrüßen. Na, Job, bist du wieder da? Keiner will dich haben und trotzdem bist du überall. Auch Kerner wäre ein guter Wurmname, aber nein, so etwas mag ich nicht im Haus haben. Wie wäre es mit Ansgar, diesem hartnäckigen, hechelnden Streber aus dem Leistungskurs Leben? Hallo Ansgar, begrüße ich den ungebetenen Gast, und so wird gleich alles etwas privater, etwas weniger anonym. Ansgar hat seine Frau mitgebracht. Sie passt sehr gut zu ihm und heißt deshalb Hilke. Denn wenn ein Wurm ein Weibchen wäre, dann müsste die Wurmin Hilke heißen. Hilke ist der perfekte Name für Geschöpfe, die ein Stück weit sagen. Oh ja, ich werde den Wurm ein Stück weit Hilke nennen. Oder Hans Olaf? Indem ich ihm demütigende Namen gebe, verliert der elektronische Gast seinen Schrecken. Ich bin wieder von der besten Laune und Sorgen, dass mir die Namen für die Plagen einmal ausgehen könnten, muss ich mir nicht machen. Es gibt so viele Möglichkeiten.
Digitales Logbuch. Name Droste Wiglaf. File closed.
San Francisco verbietet Gesichtserkennungssoftware. Das ist die erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Der Stadtrat der kalifornischen Metropole hat diese Woche seinen Behörden und der Polizei den Einsatz entsprechender Software untersagt. Die Gefahr, die diese Technik für die Bürgerrechte bedeute, sei größer als ihr Nutzen, begründeten die Politiker ihre Entscheidung. Eine Gesichtserkennung bedrohe, Zitat, unsere Möglichkeit, frei von dauerhafter Beobachtung durch die Regierung zu leben, heißt es in der Stop Secret Surveillance Ordinance genannten Verordnung.
Bei WhatsApp gab es eine Sicherheitslücke.
Facebook hatte Anfang der Woche eine Sicherheitswarnung an die Nutzer des Messenger-Dienstes WhatsApp herausgegeben und den Appell, diese App umgehend zu aktualisieren. Grund war eine Sicherheitslücke, über die Hacker Spionagesoftware auf dem Smartphone installieren können. Nach Angaben von WhatsApp sei die Lücke mit dem jüngsten Update geschlossen worden.
Facebook schränkt Livestreams ein.
2 Monate nach dem Anschlag im neuseeländischen Christchurch auf 2 Moscheen mit 51 Toten verschärft Facebook die Regeln für Livestreams. Nutzer können bereits bei einem schweren Verstoß gegen Firmenregeln eine Zeit lang von der Übertragung von Live-Videos ausgeschlossen werden, teilte der US-Konzern mit. Neben Facebook wollen auch YouTube, Twitter, Google und andere Internetgiganten gegen Online-Propaganda von Extremisten vorgehen.
China sperrt die Online-Enzyklopädie Wikipedia.
Kurz vor dem 30-jährigen Jubiläum der Tiananmen-Proteste hat die Regierung in Peking seine Zensur ausgeweitet. Am Mittwoch waren in China keine Wikipedia-Seiten aufrufbar. Einem Bericht der offenen Beobachtungsstelle für Netzwerkeingriffe zufolge begann Peking bereits im vergangenen Monat damit, die Seiten der Enzyklopädie in allen Sprachen zu sperren. Zuvor war Wikipedia in den meisten Sprachen verfügbar, außer in der chinesischen Version, die bereits 2015 blockiert worden war.
Satire zur Europawahl ist auf Twitter nicht erlaubt.
Seit Anfang Mai klagten viele Nutzer des Kurznachrichtendienstes in Deutschland, dass sie von Twitter gesperrt wurden, darunter die Berliner Staatssekretärin Safsan Schäbli, der IT-Rechtsanwalt Thomas Stadler und der Schriftsteller Tom Hillenbrand. Letzterer hatte in einem Tweet AfD-Mitglieder aufgerufen, ihren Wahlzettel für die Europawahl zu unterschreiben und anschließend aufzuessen. Grund für die Sperrungen ist offenbar die seit April geltende Richtlinie zur Integrität von Wahlen.
Der Mobilfunk hängt das Festnetz beim Telefonieren ab.
Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr erstmals mehr mobil als im Festnetz telefoniert. Rund 119 Milliarden abgehende Gesprächsminuten gab es 2018 im Mobilfunk, im Festnetz hingegen nur noch 107 Milliarden Gesprächsminuten, heißt es im Jahresbericht der Bundesnetzagentur. Seit dem Wegfall der Roaming-Gebühren in der Europäischen Union nutzen Bundesbürger den Mobilfunk auch häufiger im Ausland. Das mit deutschen Mobilfunkverträgen im Ausland genutzte Datenvolumen stieg 2018 auf rund 66,4 Millionen Gigabyte. Das ist fast doppelt so viel wie 2017.
DHL liefert in China nun per Drohne aus.
Mit einem Jungfernflug in Guangzhou haben DHL und der Drohnenhersteller Ehang erstmals Waren ausgeliefert. Die Unternehmen haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um einen vollautomatischen Drohnenlieferdienst in China zu etablieren. Nach Angaben von DHL werden mit den Drohnen täglich Sendungen über eine 8 Kilometer lange Strecke zwischen einem DHL-Servicezentrum und Kunden transportiert.
Sternzeit, 18. Mai. Christian Morgenstern und der heiß-kalte Mond. Der Mond ist für Raumfahrer ein anspruchsvolles Ziel, denn auf der Oberfläche gibt es enorme Temperaturunterschiede. Der heiße Mondtag dauert gut 2 Wochen, gefolgt von einer ebenso langen eisigen Nacht. Für eine dauerhaft besetzte Station wäre daher ein Ort nahe der Mondpole am besten geeignet. Dort liegen warme und kalte Bereiche stets dicht beieinander. Schon der Dichter Christian Morgenstern hat seinen Mondberg Uhu daher auf einen polnahen Berg gesetzt. Der Mondberg Uhu hat ein Bein, sein linkes Bein, im Sonnenschein. Das rechte Bein jedoch des Vogels bewohnt das Schattenreich des Kugels. So beginnt ein Gedicht aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Bis 150 Grad im Licht gibt Herschel ihm, zwar Längle nicht, im Dustern andererseits desgleichen, dasselbe mit dem Minuszeichen. Der Dichter spielt auf die enormen Temperaturunterschiede auf dem Mond an. Die hatte der aus Hannover stammende englische Astronom Friedrich Wilhelm Herschel aufgrund von Infrarotmessungen postuliert. Im Gegensatz zum US-Physiker Samuel Langley. Für den Uhu auf dem Mond hat die Beleuchtung kuriose. Der Uhu bewegt sich also mit der sich ändernden Sonneneinstrahlung mit und muss im Laufe von 4 Wochen eine volle Drehung absolvieren. Auch künftige Mondstationen kämen mit Hitze und Kälte vielleicht am besten zurecht, wenn sie sich wie beim Morgenstern einfach mitdrehen.
Ist die Demokratie in Gefahr? Diese Frage wird gleich bei Streitkultur debattiert. Um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.